So, hallo und ganz herzlich willkommen zum dritten Versuch, diesen Podcast jetzt zu beginnen. Ja, das man soll nicht glauben oder man soll es doch glauben, auch nach 60 Folgen, und das ist hier die 60. Folge, kann immer noch ganz, ganz viel schief gehen. Ihr habt das bei der nicht letzten, sondern vorletzten Folge mitbekommen. Die ist ja so schief gegangen, dass die nie veröffentlicht wurde. Und deswegen habe ich jetzt nochmal ganz genau hingeguckt und habe versucht, alles richtig zu machen, und nach einer Minute gemerkt, huch, das sieht ja alles so komisch aus. Und wenn ich das nachbearbeite, sieht das auch noch komisch aus und klingt auch ganz komisch. Und ja, was war das? Könnte sein, dass ich das Mikrofon, mein super tolles, gar nicht angeschlossen hatte, sondern das Ganze über das interne Mikrofon vom MacBook Air gelaufen ist. Das klingt da nicht ganz so toll. Ja, nichtsdestotrotz wünsche ich euch alles Gute und heiße euch willkommen in dieser sehr, sehr besonderen Folge der Nummer 60 an einem ganz besonderen Tag im Jahre 2018. Ja, vielleicht einem historischen Tag. Wer weiß das? Das kann man vielleicht erst in der Retrospektive einsehen. Ja, es ist der 12. September. Und was heute ganz besonders ist, wenn es um das Thema Konsum geht, und da geht es ja oft drum bei mir in diesem kleinen, wunderschönen Podcast, diesem Nischen-Podcast, den nur ein paar Leutchen hören, worüber ich auch mittlerweile sehr, sehr froh bin. Ja, was da so Besonderes passiert ist, das werde ich gleich erzählen, wenn ich mir einen Kaffee gemacht habe. Das Wasser kocht schon. Und wenn ich mir etwas ganz besonders Leckeres auf den Teller geschnitten habe. Und damit fangen wir dann gleich auch an. Ich lege das Mikrofon jetzt einfach zur Seite und mache das in Ruhe, und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, bis dahin. Und da bin ich auch schon wieder. So schnell kann's gehen, so schnell ist ein Kaffee fertig. Ich weiß nicht, wie ihr euren Kaffee trinkt, aber ich nehme ja löslichen Kaffee. Ich finde, das ist der einfachste und minimalistische Weg, seinen Kaffee herzustellen. Da mögen jetzt viele Kaffee-Experten anderer Meinung sein, aber ich persönlich brauche keine 1000-Euro-Maschine, um mir einen leckeren Kaffee zuzubereiten. Das Schöne ist, wenn man sich so an den löslichen Kaffee ganz gut gewöhnt hat und der einem schmeckt, dann kann man seine Kaffeemaschine, in Anführungsstrichen, also den Kaffee, den man mag, überall auf die Welt mit hinnehmen. Man muss dann gar nicht diese großen Gläser mitschleppen, sondern es gibt auch schöne, kleine Möglichkeiten von der Firma, sage ich jetzt nicht, also so kleine Plastik Dingsies, wo man was reintun, verschrauben kann, wasserdicht, wunderbar, kann man auch auf Reisen immer seinen Kaffee genießen. Alles, was man braucht, ist kochendes Wasser und eben sein Kaffeepulver. Finde ich eigentlich die schönste Art und Weise, wie ich so meinen Kaffee jemals getrunken habe. Also ich brauche keine Kapselmaschinen, sowieso nicht. Hashtag Umweltzerstörung. Und auch keine PET-Maschinen. Ja, das ist so mein Weg, Kaffee zu trinken. Und den kann ich jetzt noch nicht sofort trinken, weil er noch sehr, sehr heiß ist. Aber das ermöglicht mir die Zeit, in das reinzubeißen, was jetzt heute am 12. September 2018 als erstes Thema sein sollte. Vielleicht erratet ihr es ja. Aber Moment mal. Oh, lecker. Ja. Oh, Pulver. Weißes Pulver auf die Mikrofon. Ja. Genau. Man soll ja im Podcast überhaupt nicht essen. So eine Grundregel. Aber da dieser Podcast nur für ganz hartgesottene Hörer ist, und ich mir letztens überlegt habe, ob ich vielleicht mit dem Podcast sowieso mal aufhören sollte, weil das ja doch sehr, sehr privat ist, was ich hier alles so erzähle, und ich mir gedacht habe, ob ich das überhaupt weiterhin will, dieses ganze Private so breit in die Öffentlichkeit tragen. Aber dann habe ich mir immer gedacht, naja, was heißt die schon Öffentlichkeit? Das Ding hier hören vielleicht 1800 Leute. Naja, so viel laden es runter. Sagen wir mal 50 Leute hören das vielleicht. Nein, keine Ahnung. Also so viele sind es eh nicht. Und ich dachte mir, wenn ich die Folgen natürlich sehr, sehr lange mache und jetzt auch noch dabei schmatze, dann hören das nur wirklich die ganz, ganz, ganz Interessierten. Und ja, das ist so eine kleine, schöne Community, vor der man dann auch weiter podcasten kann. Jetzt bin ich völlig vom Thema abgekommen. Genau, ihr fragt euch wahrscheinlich immer noch, was das ist, was ich hier am 12. September so abfeiere und was ein Nahrungsmittel ist. Ja, wir machen da ein kleines Gewinnspiel draus, würde ich sagen. Und zwar verlose nichts. Ich sag's euch einfach. Das ist relativ offensichtlich. Am 12. September eines Jahres kann man beim Discounter Weihnachtsstollen kaufen. Ja, das ist ein bisschen pervers und perfide. Ja, perfide eigentlich nicht. Und irgendwie total schräg. Und jeder, der sich denkt, das ist ja viel zu früh, das gehört doch eigentlich in den Dezember, dem würde ich auch zustimmen. Vor ein paar Jahren habe ich das auch noch sehr kritisiert und habe mir gedacht, das ist wirklich ein ganz ekliger Zug des Kapitalismus, alles irgendwie, ja, möglichst so früh wie möglich an den Mann zu bringen. Am 10. Januar am besten schon die Ostersachen und jetzt im September dann schon den Weihnachtsstollen. Es gibt auch viele Leute, die das dann total boykottieren und sich darüber aufregen. Macht mir persönlich eigentlich immer ein bisschen Spaß. Ich habe das im letzten Jahr auch ein bisschen zelebriert, indem ich an dem Tag, als es endlich möglich war, auch so Anfang September allen meinen Kollegen auf der Arbeit Weihnachtsmännlein hingestellt habe. War mir ein Riesenspaß, ein Riesenvergnügen. Ich selbst halte von diesen Festen und jetzt auch nicht so besonders viel, eben weil sie halt durch unsere Art, das alles auszuschlachten, ein bisschen kapitalistisch kaputt gemacht wurden. Aber auf der anderen Seite finde ich das eine ganz schöne und lustige Art, damit umzugehen und auch seine Kritik daran zu äußern, es einfach völlig abzufeiern. Und deswegen dachte ich mir heute, als ich das gesehen habe, wow, man kann endlich Weihnachtsstollen kaufen, sofort kaufen und genießen. Ja, doof war nur, ich bin dann nach Hause gekommen und dachte mir, ha, du kleiner Rebell, bist einer der Ersten, der den Quatsch kauft und das irgendwie ironisch völlig abfeiert und dann kam aber der Vater meiner Freundin und dem sagte ich dann so, haha, die Saison hat angefangen, ich habe mir gerade schon Weihnachtsstollen gekauft. Und da sagte er so, ja, Marco, bist du spät dran? Also ich habe letzte Woche schon mein erstes Gebäck gegessen, mein erstes Weihnachtsgebäck. Ja, da dachte ich mir, verdamm ich. Doch mal wieder nicht der Erste gewesen. Ich habe das aber gleich zum Anlass genommen und meiner Freundin erzählt, so kann das hier nicht weitergehen. Ja, als braver Konsument müssen wir uns jetzt hier mal ein bisschen auch anstrengen. Und meine Freundin meinte dann so, ja, wie denn? Und ich sagte so, ja, hier, nächste Chance, Weihnachtsbaum. Sobald irgendwo der erste Weihnachtsbaum käuflich zu erwerben ist, holen wir uns den und stellen uns den in die Wohnung. Dann sagte sie, ja, dann ist er bei Weihnachten schon wieder total abgenadelt. Ist mir egal, holen wir uns einen zweiten direkt. So, das ist, so konsumiert man richtig. Ja, sofort zuschlagen, wenn hier ein Weihnachtsbaum zu kriegen ist. Ja, vielleicht nächste Woche, Ende September schon rein mit dem Ding in die Bude. Kugeln dran, Weihnachtsmusik dran, die Weihnachtsfolgen unserer Lieblingsserien sind leider ja schon im Juli gelaufen, im Hochsommer, wie das so üblich ist, das kann man jetzt nicht mitzelebrieren, aber gut, dafür haben wir dann alle schon mal weit, weit vor der Saison einen Weihnachtsbaum drinstehen und können einen zweiten kaufen, wenn der dann langsam nicht mehr schön aussieht, wenn es auf Weihnachten zugeht. Ja, wenn sich da mal jeder bitte ein Beispiel dran nehmen würde, dann wird das auch wieder was mit dem Wachstum werden in unserer Gesellschaft, ja, und das ist nun mal einfach ganz, ganz wichtig, denn sonst geht das hier alles vor die Hunde. Deswegen würde ich euch bitten, Weihnachtsstollen essen, jetzt ganz viel euren Arbeitskollegen, eurer Familie ruhig mal was mitkaufen, verschenken, ja, und okay, ich muss mir auch selbst an die Nase packen, ich überlege mir das auch nochmal mit der Kapselmaschine, ja, Aluminium ist mir aber echt ein bisschen zu doof. Vielleicht finde ich irgendwas mit einer Kapselmaschine aus Edelstahl oder so. Edelstahlkapseln, ja, damit noch mehr Druck durch die Maschine gehen kann für noch besseren Kaffeegenuss. Genau. Ja, wir fangen gleich mit den richtigen Themen an. Aber jetzt nochmal für alle Historiker, die das hier vielleicht erst in ein paar Jahren hören. Heute ist der 12. September 2018 und es ist 18.45 Uhr. In einer Viertelstunde, meine Lieben, fängt die Keynote von Apple an. Ein neues iPhone wird vorgestellt und andere Hardware. Ich habe vorher nicht in irgendwelche Blogs geguckt, sondern werde das natürlich ganz hochtrabend zelebrieren. Und ich hatte ja mal vor, in einen Elektro-Prospekt reinzugucken, was es so alles an toller Technik gibt. Und das mal hier so live zu besprechen. Aber ich habe mir gedacht, warum, wenn das heute so eine tolle Gelegenheit ist, könnte ich ja auch mal die Keynote mehr oder weniger live besprechen. Das heißt, ich mache jetzt meinen Podcast ganz in Ruhe mit euch fertig, mit den Themen, die ich mir aufgeschrieben habe. Werde dabei meinen Kaffee trinken, meinen Stollen essen, mir gleich vielleicht noch ein Bier aufmachen. Und wenn ich damit meinen Themen durch bin, hoffe ich, dass dann auch die Keynote durch ist und online gestellt ist, dass ich die dann gucken kann. Ich kann die Keynote leider nicht so wirklich live gucken und ertragen, weil die ganze Werbung, weil ich die eigentlich ganz gerne mit überspulen möchte. Auf der anderen Seite, ja, warum eigentlich nicht? Ich könnte mal gucken, ob die gleich schon läuft und ich kann ja einfach dann anhalten. Ja, wir schauen mal. Vielleicht stelle ich die gleich schon mal ein. Aber kommen wir mal zu den Themen, die heute anstehen. Und wir beginnen mit einem meiner Lieblingsthemen, könnte man fast sagen, mit dem Bargeldthema. Ja, ihr bekommt es sicher auch mit, dass immer mehr Bankautomaten direkt oder indirekt abgeschafft werden. Viele Banken bauen ihre Filialen zurück. Immer mehr Menschen machen Online-Banking und zahlen mit Karte. Da braucht man einfach nicht mehr ganz so viele Bankautomaten. Die kosten Geld und deswegen werden die sukzessive nach und nach peu à peu dann abgeschafft. Bankautomaten zu befüllen ist sicher nicht ganz günstig, immer da Wechselgeld reinzumachen. Gelegentlich wird mal einer in die Luft gesprengt. Das ist sicher auch nicht billig. Deswegen sind die ein bisschen auf dem Rückzug. Aber die Industrie hat sich was Nettes ausgedacht für uns und deswegen seht ihr ja auch regelmäßig in euren Zeitschriften oder im Fernsehen, dass man jetzt auch Bargeld an der Supermarktkasse abholen kann. In anderen Ländern ist das schon relativ lange normal und beim darüber nachdenken ist mir aufgefallen, was für eine tolle Idee das eigentlich ist und wie viel Vorteile das sowohl für den Supermarkt als auch für die Bank hat. Denn irgendwie muss ja der Supermarkt auch gelockt werden, das mitzumachen. Ja, nehmen wir doch einfach mal an, so ein Supermarkt bekommt, das sind jetzt rein fiktive Zahlen, so jeden Tag allein durch bar zahlende Kunden 20.000 Euro Bargeld in die Kasse. Dann war es bisher so, dass diese 20.000 Euro irgendwie nach einer gewissen Zeit, ich weiß nicht, ob die das täglich machen oder einmal in der Woche, wenn sich da richtig was angesammelt hat, muss das irgendwie zur Bank gebracht werden. Da muss jemand mit einem Geldtransport anrollen. Das sind die Jungs, die einen Revolver haben und die ihre Hand in so Plastikmanschetten haben, wo sie dann die Geldkassetten durch die Welt tragen. Und ja, diese, sagen wir mal, fiktiven 20.000 Euro mussten dann irgendwie abgeholt werden. Wenn jetzt aber immer mehr Leute sich an der Kasse auch Bargeld auszahlen lassen, muss natürlich immer weniger Geld transportiert werden. Nehmen wir vielleicht mal im Idealfall an, dass an einem Tag 20.000 Euro in die Kasse reinfließen im Bargeld und 19.000 Euro abgehoben werden. Das kann ich mir schlecht vorstellen, aber nehmen wir ruhig mal an, dass ja Leute jetzt anfangen, Bargeld auch sich auszahlen zu lassen, umso weniger muss natürlich der Supermarkt, umso weniger Bargeld muss der abholen lassen. und vielleicht den Geldtransport einfach seltener kommen lassen. Was, glaube ich, so für eine Filiale oder so eine Firma wie, weiß ich nicht, irgendeinem Discounter, ihr könnt ihn euch jetzt selbst aussuchen, mit vielen tausend Filialen Deutschland und vielleicht sogar europaweit hat, macht das einiges aus, wenn ich so einen Vertrag mit einer Security-Firma und einem Geldtransport-Unternehmen habe, dann zu sagen, ja, ihr kommt täglich oder ihr kommt alle zwei Tage oder ihr kommt einmal in der Woche oder ihr kommt vielleicht nur alle zwei Wochen. Ich glaube, das sind schon riesige Unterschiede, was das auch geldtechnisch ausmacht. Von der Sicherheit ganz zu schweigen. Deswegen super Idee für die Banken, die sparen Geld, weniger Bankautomaten. Super Idee für den Supermarkt. Alle haben gewonnen. Gut, ich als Kunde komme nur noch an mein Geld dran, wenn ich da auch vorher was mit Karte zahle. Da sind zurzeit so 10 Euro Mindestkauf. Gut, da kann man sagen, die kriegt man irgendwie schon zusammen. Aber so wie beim Bankautomaten, wo ich einfach hingehen kann und mir Geld auszahlen lassen kann, so einfach ist das halt nicht. Ich muss was kaufen, um Geld zu kriegen. Ich muss ja Geld ausgeben, um Geld zu kriegen. Mindestens muss ich ein bisschen an der Schlange stehen. Also bei meinen Bankautomaten, wo ich mein Bargeld abhole, stehe ich im schlimmsten Fall 2 Minuten. Da steht man an der Kasse schon mal ein bisschen länger an. Aber das ist ja dann auch nicht das Problem des Supermarktes oder der Bank schon mal gar nicht. Ja, dann ist natürlich so ein bisschen das grundsätzliche Problem, dass an der Supermarktkasse nicht so ein toller Abstand gehalten wird, dezent wie bei der Bank. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sich anders anfühlt. Bisher, wenn ich an den Bankautomaten gehe, hole ich vielleicht ein- oder zweimal im Monat Geld ab. Das sind dann durchaus höhere Beträge. Und ja, wenn ich mir so einen etwas höheren Betrag an der Supermarktkasse auszahle, weiß ich gar nicht, ob die da nicht irgendwie auch komisch gucken, wenn ich dann irgendwie plötzlich 400 Euro, 500 Euro haben will. Zumindest könnte es passieren, dass die Leute drumherum ein bisschen gucken oder ich zumindest vielleicht als Kunde das Gefühl habe, boah, weiß ich nicht, will ich das überhaupt, dass hier jetzt alle um mich herum in diesem Laden, in diesem Brennpunktviertel sehen, wie viel Kohle ich gerade abhebe. Naja, ist nicht so schlimm, ist nicht das Problem des Supermarktes, ist auch nicht das Problem der Banken. Die haben auf jeden Fall da Vorteile draus gezogen. Naja, so habe ich mir da meine Gedanken drüber gemacht, wer da jetzt wirklich die großen Vorteile hat und wer mit den kleinen Nachteilen dann halt mal leben muss. Aber da wir ohnehin bald alle nur noch mit Karte und Handy und Uhr am Handgelenk zahlen, ist das auch noch ein Problem für eine ja, kleine, altmodische, rückständige Minderheit, wie ich anscheinend dazu gehöre. Ja, passend dazu habe ich auch so ein bisschen ja, mir Gedanken gemacht und mir gedacht, mache ich mich vielleicht jetzt gerade mit diesem ganzen Bargeldbezahlerei und mit diesem Bargeld abheben, mache ich mich da jetzt vielleicht schon ein bisschen verdächtig für die Zukunft? Ich meine, wenn irgendwann in der Zukunft, es darum geht, Bösewichte zu fangen, Straftäter und Terroristen zu finden, dann könnte ja man ja auf die Idee kommen, mal einfach die Bankkonten durchzuscannen und zu gucken, ja, wie so da der Geldfluss ist. Wir wissen ja alle, dass diese Kriminellen immer alles mit Bargeld bezahlen und brave Konsumenten, die haben ja auch nichts zu verbergen und haben kein Problem damit, dass man dann auf dem Kontoauszügen alles sieht, was die so kaufen an Liebesspielzeug für Erwachsene und Kaffeemaschinen und Bücher und tralala. Deswegen, vielleicht ist das irgendwann mal ein Problem für mich, dass jemand sagt, hey, da ist einer, der hebt immer sein ganzes Geld bar ab. Mann, 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 da sollten wir vielleicht doch mal genauer hingucken. Deswegen überlegt mein paranoider Geist schon wieder, ob es nicht jetzt schon wieder doch klug wäre, diesen ganzen Kampf ein bisschen aufzugeben und wieder anzufangen, brav überall mit Karte zu zahlen, dass immer schön brav zu sehen ist, wofür ich mein Geld denn auch ausgebe, dass bloß kein Verdacht aufkommt. Man will ja nicht verdächtig sein oder gar irgendwie als drohende Gefahr durchgehen. Da kann es bald sein, dass man dann auch mal ein paar Tage in einem besonderen Hotel verbringen darf oder vielleicht auch ein paar Wochen. Ja, sollte man sich überlegen? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Was haltet ihr davon? Könnt ihr mir gerne mal mailen. Neues Thema. Ich habe seit einiger Zeit, seit etwa 2 Wochen wieder angefangen, regelmäßig zu meditieren und muss sagen, das tut mir sehr gut, bringt sehr viel Ruhe in meinen Kopf und in meine Handlungen, auch wenn man das jetzt vielleicht an dem heutigen Podcast-Folge nicht unbedingt meinen könnte, aber ich muss doch sagen, so 20 Minuten Meditation am Tag, die ich zurzeit so mache, das tut zurzeit sehr, sehr gut und ich hoffe, dass ich das gut beibehalten kann und bin fast wieder in so eine typische Konsumfalle hineingetappt, als ich dann geschaut habe, naja, wie ist denn die richtige Sitzhaltung beim Meditieren und ja, Schneidersitz und hinsetzen tut ein bisschen weh im Rücken und rumgeguckt bei YouTube 1-2 Videos und dann kommt man ganz schnell auf den Punkt, Meditationskissen gibt es in klein und groß, kann man kaufen und soll das Ganze etwas leichter gestalten, ja, habe ich bisher noch nicht getan, weil ich eben diesen Standardreflex nicht nachgeben wollte. Ich tue was Neues, mache eine Sache 2 Wochen und kaufe mir dann gleich was passend zu dem Thema. Ich denke mir, dass der typische Yogi irgendwo auf der Welt, der sonst wo und früher meditiert hat, hat ja auch nicht das erste gemacht am Tor angeklopft und seinen Meister gesucht und den gefunden und das erste, was der Meister gemacht hat, gesagt hat, du kannst dir jetzt ein Meditationskissen bei mir kaufen. Deswegen bin ich da noch sehr am Zweifeln und solange ich das ohne große Schmerzen machen kann, meditiere ich auch erstmal ohne großartiges Sitzkissen weiter und übe gleichzeitig so ein bisschen per Dehnung Mittel so in Richtung Lotussitz zu kommen. Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Das soll man auf gar keinen Fall als Anfänger probieren, seine Knochen da irgendwie in diesen Lotussitz hineinquetschen. Lotussitz heißt, dass dein, wenn du im Schneidersitz bist, dass ein Fuß auf dem Oberschenkel auf der anderen Seite liegt und der andere Fuß auf dem anderen Oberschenkel, sodass man nur noch quasi auf seinen Schienbeinen und Knien und seinem Popo ruht. Wenn man das als Anfänger tut und sich da reinquetscht und zwängt und zieht, dann kann man sich ganz, ganz leicht wohl den Meniskus zerreißen und sich seine Knie kaputt schießen. Deswegen gibt es da so 3-4 ganz gute Dehnübungen, die man gerne als Anfänger machen darf. Vor allem, wenn man so unbeweglich ist, wie ich das bin, darf man das, so nehme ich mir das vor, gerne mal ein Jahr lang tun, bevor man dann überhaupt irgendwie so in diese Nähe kommt. Also ein wunderschön neues Projekt, ich liebe ja Projekte, mich da in diese Richtung zu dehnen, das tut auch sehr gut, wieder ein bisschen beweglicher zu werden und gleichzeitig das Meditieren, das ist schon eine sehr, sehr feine Sache, führt bei mir einfach zu, ja, genau das, was immer in all diesen Meditationsbüchern drinsteht, ein bisschen mehr in der Ruhe, ein bisschen mehr Körperbewusstsein, ein bisschen mehr Achtsamkeit, ein bisschen weniger in Gedanken und all diese wunderschönen Dinge. Aber da erzähle ich jetzt auch gar nichts groß Inhaltliches. Da habe ich den Weg gerade erst angefangen. Das ist vergleichbar mit dem Minimalismus. Da bin ich dann beim Meditieren gerade erst mal bei der ersten Schublade angekommen oder vielleicht bei dem Gedanken, dass es nicht notwendig ist, 30 Paar Schuhe zu haben. So, und ein paar alte, abgetretene Schuhe dann mal wegzugeben und loszulassen. Da bin ich jetzt gerade beim Stand Meditation, also ganz, 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 ganz am Anfang. Ja, aber genau wie damals bei den ersten Schritten zum Minimalismus und dem Loslassen von Sachen und endgültigen Entrümpeln, dem Gefühl, immer leichter zu werden, so eine Lebensleichtigkeit zu entwickeln. So fühlt sich das auch schon ein bisschen beim Meditieren an und da freue ich mich doch sehr drüber, dass das in diese Richtung geht. Kommen wir doch zum nächsten Thema. Beziehungsweise machen wir nochmal einen kurzen Nachtrag zum Thema. Was mir beim Thema Meditation und diesem verbrämten Thema Achtsamkeit im Leben, im Alltag sehr geholfen hat, ist für mich die Erkenntnis, dass es leichter fällt, zu meditieren und so die innere Ruhe und Mitte zu finden, wenn man einfach viele Reize in seinem Alltag einfach schon per se abschaltet. Das war wieder das Thema WhatsApp. Dieses ganze Getexte habe ich nicht mehr und deswegen ist das auch nichts, worüber ich mir großartig am Tag dann noch Gedanken machen kann, was mich einfach bei der Meditation überhaupt nicht ablenken kann. Und ja, je mehr man von diesen Dingen einfach so aus seinem Leben streicht, irgendwelche Hobbys, die man nur noch macht, weil man sie irgendwann mal angefangen hat, wäre auch sowas. Wenn man das weglässt und ja, einfach weniger tut, kommt man einfach auch an den Punkt, den ich letztens erlebt hatte, dass ich, als die Kinder nicht da waren, meine Freundin auch zu tun hatte, ich einfach das an dem Punkt war, wo ich sagen konnte, ich habe gerade nichts zu tun. Nicht Langeweile im Sinne von, ich würde gerne was tun, aber weiß nicht was, sondern ich war einfach mit allen Dingen fertig. Ich hatte mich gedehnt, ich hatte meditiert und hatte sonst nichts zu tun und konnte einfach mal auf der Couch sitzen und das Nichtstun genießen. Und in einem solchen Zustand, Lebenszustand, ist es natürlich sehr, sehr schön und etwas leichter dann auch entsprechend zu meditieren. Ja, jetzt aber mal zum nächsten Thema. Und für dieses Thema müssen wir eine kleine Zeitreise unternehmen. Wir reisen gemeinsam 24 Stunden in die Zukunft. Wir reisen in den 13. September 2018 hinein, um genau zu sein, in die Uhrzeit 19.18 Uhr. Ja, es war nötig, diese Zeitreise zu unternehmen, weil ich gestern nicht mehr dazu gekommen bin, weiter aufzunehmen. Ich musste da eine kleine Unterbrechung machen und ich finde es nur fair, wenn ich euch das so auch sage. Genau, aber jetzt soll es mal um die Frage gehen, wie man ganz normale Dinge wertvoller machen kann. Und darum geht es jetzt nicht darum, wie man irgendwelche Dinge wertvoller machen könnt, wie ihr euer Besteck wertvoller machen könnt oder euren Tisch oder eure Schuhe oder irgendwas Dingliches, sondern ihr kennt das vielleicht. Manchmal ist man so im Alltag drin und manchmal auch so gehetzt, dass man selbst die schönsten Dinge gar nicht mehr so richtig wertschätzen kann. Und eigentlich sind wir, die hier in diesem Land leben, ständig von sehr, sehr schönen Dingen umgeben, auch wenn wir immer den Eindruck haben, dass das gar nicht der Fall ist und dass es ganz, ganz viele schlimme Dinge gibt, die es auch tatsächlich gibt. Aber man kann tatsächlich für sehr, sehr viele Sachen im Alltag dankbar sein. Man kann dafür dankbar sein, dass es überhaupt eine vielleicht Gesundheitsversorgung gibt, wo man hingehen kann. Ja, man muss lange beim Arzt warten, aber es gibt einen Zahnarzt, wo man hingehen kann, der einem hilft, wenn man Zahnschmerzen hat. Es gibt Straßen, auf denen man laufen kann. Es ist doch relativ sicher in diesem Land. Man muss nicht die Angst haben, tagsüber irgendwie überfallen zu werden. Und so geht das weiter bis auf die ganz banalen Dinge. Die meisten von uns, die das jetzt hier gerade hören, werden wahrscheinlich eine Wohnung haben, die warm ist, mit einem Bett, wo man nachts schlafen kann. Sie werden Essen haben und werden ja ein sicheres und gut behütetes Leben führen können. Ja, es gibt viele Dinge, über die man sich Sorgen machen kann. Es gibt viele Dinge, über die man nachdenken kann, um sie zu verbessern. Das will ich gar nicht irgendwie in Zweifel ziehen. Aber manchmal vergessen wir, dass wir uns auch im Alltag über ganz einfache Dinge freuen können. Und da hilft mir persönlich immer eine kurze Vorstellung. Und zwar das Folgende. Stellt euch vor, ihr habt eine ganz alltägliche Situation. Eure Kinder sind vielleicht ein bisschen anstrengend gerade. Euer irgendetwas funktioniert gerade nicht so toll. Oder ihr macht etwas ganz Banales, ihr esst ein Brot und habt nicht das Empfinden, dass das etwas sehr Besonderes und Wunderschönes ist, dann stellt euch Folgendes vor: Ihr habt die Gelegenheit, in die Zukunft zu reisen, durch ein Gerät, ein Magic Gadget oder eine Tür, die euch in die Zukunft führt, weit, weit in die Zukunft, sagen wir 100 Jahre, 200 Jahre. Und all das, was ihr gerade getan habt, gibt es dann nicht mehr. Das Brot wird nicht mehr so hergestellt. Eure Kinder sind lange schon erwachsen und das, was ihr gerade erlebt habt, liegt lange, lange in der Vergangenheit. Wenn euch das mit der Zeitreise ein bisschen zu abstrakt klingt, dann stellt euch einfach etwas sehr Realistisches vor, was alle von uns irgendwann erleben werden. Stellt euch vor, ihr seid am Ende eures Lebens angekommen und jetzt habt ihr nochmal die Möglichkeit, für ein paar Minuten oder vielleicht für eine Stunde in die damalige Situation wieder zurückzugehen. Ihr seid alt und eure Geschmacksnerven sind schon lange nicht mehr das, was sie mal waren, und ihr habt die Gelegenheit, dieses ganz banale Brot nochmal neu zu essen. Eure Kinder sind lange schon erwachsen und leben vielleicht nicht mehr in dem Land, in dem ihr lebt, haben nicht mehr viel Zeit, euch zu besuchen. Und jetzt habt ihr nochmal die Gelegenheit, für eine Stunde wieder in diese Zeit zurückzureisen und einfach diesen Moment nochmal zu erleben. Das ist für mich immer eine gute Technik, um das Hier und Jetzt voll genießen zu können. Leider fällt mir dieser Trick im Alltag, wenn es hektisch ist, wenn es eilig ist, wenn ich auch einfach merke, dass ich gestresst bin, fällt mir dieser Trick leider nicht so oft ein, wie ich es gerne würde, aber es gelingt mir immer häufiger und häufig muss ich diese gedankliche Reise gar nicht erst mehr unternehmen, sondern weiß den Augenblick auch so zu schätzen. So wie jetzt gerade. Irgendwann werde ich am Ende meines Lebens angekommen sein und dann blicke ich vielleicht zurück und denke mir: Mensch, das war eigentlich ein spannender Moment damals am 12. und am 13. September 2018. Es sind spannende Dinge passiert und ich hatte die Möglichkeit, dank der Technik da etwas drüber zu erzählen und das ins Internet hochzuladen, und viele hundert Menschen haben sich das tatsächlich angehört, und vielleicht habe ich dadurch etwas in Bewegung gebracht bei anderen Menschen, und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht, hier zu sitzen mit dem Mikrofon und das alles ganz intensiv zu erleben. Ja, das ist mein kleiner Trick mit der Zeitreise, wie man auch die banalsten Dinge nochmal neu wertschätzen kann. Wenn es mal wieder stressig ist, die Kinder in den Kindergarten zu bringen, wenn es mal wieder in der Partnerschaft Streit gibt und man sich über irgendeine Kleinigkeit ärgert, dann lade ich jeden ein, auf diese CO2-neutrale Reise in die Zukunft und dann für eine Stunde wieder zurück. Macht es wirklich mal, probiert es mal aus. Ich glaube, bei den wenigsten wird das dazu führen, dass man dann immer noch sagt: Ach, das ist alles so banal hier und alles so normal und ist halt Alltag und alles ganz stinknormal und nichts Besonderes. Ja, gut, kommen wir doch mal zu dem anderen Ereignis vom gestrigen Tag. Es gab und gibt ein neues iPhone. Ich will gar nicht so super tief in diese ganze Geschichte einsteigen, weil letztlich hat ja wie die meisten Befürworter dieser sehr, sehr teuren Handys, letztlich jeder die Wahl. Also keiner hat so richtig das Recht, darüber zu meckern, wie teuer diese Geräte sind, weil, hey, jeder hat die freie Wahl. Man kann sie kaufen oder man kann es halt lassen. Ich selbst bin das beste Beispiel dafür, dass man aus diesem Apple-Kosmos auch jederzeit wieder aussteigen kann, ohne mit faulen Tomaten beworfen zu werden, ohne dass die Nachbarn einen komisch angucken. Je nachdem, wie tief man da drin steckt, je nachdem, ja, wie voll die iCloud mit privaten Fotos und Videos vollgemacht ist, je nachdem, wie viele Geräte man hat in der Familie, alleine, je nachdem, wie intensiv man allen Menschen um einen herum die letzten Jahre erzählt hat, dass die Geräte das Allerbeste sind, je nachdem ist es einfacher und schwieriger oder schneller oder dauert länger, daraus auszusteigen beziehungsweise von diesen ganzen Dingen loszulassen. Worüber ich eher sprechen möchte, ist so ein bisschen der Trend und die Technologie, die hinter dem steht, was da neu vorgestellt wurde. So viel super Neues, Weltveränderndes ist das gar nicht, muss man ja letztlich sagen. Die iWatch, die Series 4, ist modernisiert worden. Ganz amüsant fand ich den Punkt an der Präsentation, als gesagt wurde, ja, das Display der Uhr ist jetzt über 30% größer, und kurz danach wurde gezeigt, was das heißt. Man kann nämlich mehr von den Apps sehen, und dann hat man drei Apps vorgestellt. Es war mir irgendwie schon klar, dass wenn das Display größer wird, dass man mehr sehen kann. Das Mikrofon ist von der einen auf die andere Seite gewandert und die Lautstärke des Mikrofons ist um 50% lauter geworden. Das sind jetzt, finde ich, keine Dinge, die die Welt irgendwie großartig verändern. Das Ding ist aber auch ein sehr medizinisches Gerät geworden. Man kann jetzt mit der Apple Watch ein EKG schreiben und das seinem Arzt dann auch vorlegen. Die Uhr erkennt, wenn man Herzrhythmusstörungen hat, und die Uhr erkennt, wenn man hinfällt, und bietet einem dann an, nach einem Sturz den Notarzt zu rufen, wenn man sich eine Minute gar nicht bewegt nach einem solchen Sturz, dann ruft die Uhr automatisch den Notdienst. Da wird sich dann zeigen, wie gut diese Technologie ist und ob die Uhr erkennt, dass ich hinfalle, wenn ich nach Hause komme und sie aufs Bett werfe und sie da eine Minute lang liegt, ohne dass sie sich bewegt. Ob das schon ausreicht, den Notarzt zu rufen, sollte es hoffentlich nicht. Wie oft die Uhr einem sagen wird, dass man an Herzrhythmusstörungen leidet und bitte mal zum Arzt gehen soll, der einem dann sagt, so, das ist völlig normal, sie haben sich ganz umsonst Sorge gemacht. Das wird sich alles zeigen. Was sich aber definitiv zeigt, ist, dass diese Geräte immer mehr zu echten Lebensbegleitern werden, in der Form, dass sie uns sagen, was wir jetzt im besten Falle tun sollten. Also die Uhr sagt uns schon seit längerem, dass wir immer wieder aufstehen, rumlaufen sollten, und sie wird in Zukunft uns immer mehr Dinge empfehlen, die für unsere Gesundheit irgendwie gut ist. Also es geht irgendwie darum, die eigene Gesundheit, das eigene Leben so lange wie möglich gesund zu leben, was nichts ist, wo man was gegen sagen kann. Aber das sind Geräte, die einem irgendwie anfangen, den gesunden Menschenverstand da abzunehmen, wo man ihn gar nicht abgeben müsste, und ja, das auch zu einem recht hohen Preis. man kann das sich jetzt mal ein bisschen drüber lustig machen und sagen, ja, hey, 400 oder 500 Euro dafür, dass mir jemand sagt, steh mal auf und beweg mal deinen Hintern ein bisschen, geh mal 1000 Schritte und du bist weniger gelaufen als dein Freund Lukas heute. So, ich halte das eigentlich nicht für den richtigen Weg, dass mir ein Algorithmus sagt, was ich zu tun habe. Weil eigentlich sollte das etwas sein, was in mir ist, was ich gelernt habe, was vernünftig ist. Also ich habe gelernt, dass es für mich Sinn macht, mir dreimal am Tag die Zähne zu putzen. Das habe ich verstanden, das habe ich verinnerlicht. Ich weiß, warum das so ist. Wenn ich das nur tun würde, weil die Uhr mir das sagt, putze jetzt die Zähne, dann wüsste ich gar nicht, ja, warum überhaupt. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen angreifbarer. Warum soll ich überhaupt aufstehen und mich bewegen? Das wissen wir heute alles. Aber vielleicht wissen wir es in 30, 40 Jahren nicht mehr, sondern wir tun einfach nur das, was die Geräte uns sagen, weil die halt das Beste für uns wollen. Und das halte ich ein bisschen für gefährlich. Das tun die Geräte heute noch nicht. Wir sind alle in einem Alter, wo wir wissen, warum wir uns die Zähne putzen, wo wir eigentlich vom Verstand her wissen, warum wir viel Wasser trinken sollten, uns regelmäßig bewegen sollten, besser nicht rauchen sollten, uns ausgewogen ernähren sollten und so weiter. Das sind alles Dinge, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Aber wollen wir wirklich mit einem Gerät am Arm leben, das uns sagt, diesen Donut darfst du jetzt nicht essen und du hast jetzt das zweite Glas Wein war definitiv zu viel. Und ja, wollen wir vielleicht riskieren, dass diese Daten irgendwann doch mal interessant werden für andere Institutionen? Natürlich hat Apple auf der Keynote ganz klar gesagt, eure Daten gehören euch. Das stimmt aber schon mal an einem Punkt nicht, denn vor ein paar Tagen habe ich noch gelesen, dass Apple jetzt selbstverständlich mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten wird oder es auch schon tut und auch Strafverfolgungsmitarbeiter darin schult, die Daten richtig auszuwerten. Das heißt, dieser Satz, eure Daten gehören euch, gilt schon mal nicht mehr für Leute, die eine Straftat begangen haben oder bei denen das im Raum steht, die verdächtig sind, weil man kann ja Daten nicht erst dann auslesen, wenn die Straftat festgestellt wurde. Dann braucht man ja nicht mehr die Daten auszulesen, sondern da geht es ja um Menschen, die verdächtig sind. Und ja, verdächtig heißt halt nicht, dass man irgendwas macht, sondern verdächtig heißt halt nur im Zweifel, dass man vielleicht zu einer gewissen Uhrzeit an einem gewissen Ort war und die Apple Watch gesagt hat, man ist weggelaufen. Naja, vielleicht ist man da auch nur hergejoggt, kann ja sein. Reicht dann vielleicht in Zukunft schon aus, verdächtig zu sein und dass man einfach mal alle Daten so sich genauer anguckt, die da so existieren. Das heißt, eure Daten gehören euch ganz alleine. Fand ich jetzt nicht ganz so ehrlich an der Stelle, aber war natürlich eine Keynote, die etwas verkaufen sollte. Und ja, gut, das fällt dann wohl hinten rüber. Tja, ein anderer Punkt, da kommen wir jetzt mal kurz zu dem neuesten Smartphone, dem iPhone XS Max, einem sehr großen Smartphone. Also das Display ist wieder größer geworden. Es ist ein OLED-Display. Ich weiß gar nicht, ob es vorher auch schon eins war. Der Prozessor ist wahnsinnig schnell geworden und die Grafikeinheit, der Grafikchip ist unglaublich schneller geworden. Ja, im Grunde ist alles mal wieder größer und schneller geworden. Das heißt, man kann jetzt Spiele, die man sonst zu Hause nur spielen konnte, auch unterwegs spielen. Die Boxen sind besser geworden. Das heißt, böse gesprochen, man braucht jetzt noch seltener die Ohrstöpsel zu benutzen, sondern kann dann auch noch irgendwie in der Bahn sitzen und laut was hören. Die Fotos sind nochmal besser geworden. Ja, wenn man sich so die Modelle anschaut, dann kann man das kleinste Modell von diesem ganz tollen neuen Smartphone kostet jetzt in Deutschland 1250 Euro gerundet. Und wenn man, das sind dann 64 Gigabyte, wenn man ganz unglaubliche 512 Gigabyte, ein halbes Terabyte in seinem Smartphone haben möchte, dann zahlt man aber auch seine 1650 Euro für das Smartphone. Ja, da kann man jetzt lange drüber streiten, ob das dumm ist, das zu kaufen oder ob es das wert ist oder wie auch immer. Das soll bitte jeder für sich selbst entscheiden. Da habe ich mal gar keine Wertung, sondern das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich, meine Entscheidung kennt ihr da. Ich würde im Leben nicht so viel Geld ausgeben für ein Gerät, mit dem ich Spiele spielen kann, die ich ohnehin nicht spiele oder um Videos oder Fotos aufzunehmen. Weil Fotos und Videos für mich halt Erinnerungsstücke sind. Und wenn ich die Keynote gestern richtig verstanden habe an der einen Stelle, da wurde sehr schön gesagt, dass diese Fotos und Videos, dass wir die alle ja tun, um mit unseren Lieben unser Leben zu teilen. Ja, also im Grunde, wenn man böse das besprechen möchte, dann eher so ein Gerät zur Selbstdarstellung. Also hier, schaut mal, wie schön mein Leben ist. Ich schicke euch ständig Fotos, sei es bei Facebook oder über WhatsApp. Hier seht ihr mich, wie ich tolle Dinge tue und das mit einem ganz tollen Aufnahmegerät, was ganz, ganz tolle Fotos macht. Und ja, für mich definitiv überhaupt nicht mehr interessant. Nur noch interessant zu sehen, in welcher Art und Weise das verkauft wird. Und auch da fand ich die Argumente jetzt nicht so toll. Aber man wird vielleicht in der Zukunft nochmal sehen, was das für tolle Sachen machen kann. Dieses Augmented Reality-Ding finde ich persönlich technisch sehr interessant. Wird zurzeit aber irgendwie anscheinend nur dafür genutzt, um Fische durch die Wohnung schwimmen zu lassen oder um irgendwelche Spielchen zu spielen und Sachen abzuschießen, die bei einem im eigenen Wohnzimmer durch die Gegend fliegen. Oder man stellt sich eine Kaffeemaschine virtuell irgendwo auf sein Ding hin, auf seine Küchenzeile hin. Ja, also ich kann es mir natürlich schon sinnvoll vorstellen, wenn ich mir ein neues Möbelstück kaufen möchte, um zu gucken, ob das in meine Wohnung überhaupt reinpasst oder wie groß der riesengroße Fernseher aussieht oder ob es überhaupt passt. Das ist sicher schön, man muss da nicht mehr ausmessen. Von daher, solche technischen Dinge sind schon sehr, sehr interessant. Oder dass mir der Weg von A nach B direkt eingeblendet wird auf die Straße. Das sind alles erstmal Sachen, die das Leben schon schön vereinfachen. Man kann natürlich auch argumentieren, ich kann auch mich einfach durchfragen und dadurch ein bisschen mehr im Kontakt mit anderen Menschen bleiben. Aber ja, also da geht die Welt halt einfach ein Stück weiter und damit kann ich auch ganz gut leben. Letztlich kann ich das alles sehr gut akzeptieren, weil ich halt für mich den Weg gefunden habe, dass ich immer schaue, welche Technik ich wirklich in mein Leben adaptiere, was ich reinlasse und was ich dann nutzen möchte. Ich mache mir das schon ein bisschen Gedanken, weil das halt, wie gesagt, sehr, sehr teure Geräte sind. Wer das Geld hat und das ausgeben möchte, kann das ja gerne tun. Aber häufig gibt es da ja auch Menschen, die das ausgeben, obwohl sie es nicht haben. Man nennt das allgemein auch Ratenkauf oder Finanzierung. Apple selbst macht das ganz direkt. So, wenn man sich auf der Internetseite das Gerät aussucht, ich habe das hier mal aufgerufen, dann kann ich also sagen, ja, ich will jetzt das iPhone XS Max haben und zwar will ich das in Space Gray haben und ich will das mit verdammt nochmal 512 Gigabyte haben, weil ich mache halt viele Fotos und Videos und bin halt viel unterwegs und habe nicht immer Zeit, das in die Cloud direkt hochzuladen. Wenn ich mal 3-4 Wochen irgendwo auf Bali unterwegs bin, dann will ich auch mal meine 512 Gigabyte Erinnerungen in Form von Fotos und Videos voll machen, bevor ich die irgendwohin hochlade. Oder ich will halt ein paar Filme gucken oder was auch immer. So, dann brauche ich halt einfach meine 512 Gigabyte und dann kann ich hier direkt klicken und erfahre mehr über die Finanzierung und dann geht so ein schönes Ding sie auf. Das war aber gerade mal anders. Da konnte man richtig schön was eintippen. Und ja, genau, hier kann man so eine Finanzierung dann direkt berechnen. Was habe ich gesagt? 1650, ne? 1650, klicke die Klick. Er rechnet ein bisschen rum und dann bietet Apple einem das direkt an, zu finanzieren über 3 Zeiträume, über 12 Monate, über 18 Monate oder über 24 Monate. Und ja, dann kann man plötzlich das teuerste und größte iPhone, das es zurzeit gibt, für einen Preis, den man eigentlich seinen Freunden und Nachbarn nicht wirklich erzählen möchte. Mache ich jetzt mal einen kleinen Scherz an der Stelle. Vielleicht, also kann ja jeder nachschlagen, was es kostet, aber das sind so Preise. Ich würde jetzt nicht irgendwie jedem erzählen, ja, ich habe für mein Smartphone 1600 Euro ausgegeben. Mein Laptop hat vor vielen Jahren 1100 gekostet. Und das finde ich heute... ihr kennt meine Geschichte mit, ich will auf Ubuntu umsteigen, finde ich 1100 Euro für einen Laptop schon sehr, sehr viel Geld. Aber gut, wie gesagt, jeder kann ja damit tun, soweit, was er möchte. Aber wo ich immer so ein bisschen Schwierigkeit habe, ist, wenn man Menschen ermöglicht, Dinge sich zu leisten, die das Geld halt so absolut nicht haben. Naja, aber das dickste iPhone kannst du jetzt haben für, wenn du 12 Monate abzahlen willst, wird es ein bisschen teuer, sind 143 Euro im Monat. Ist schon was, wo man sagt, ja, das ist schon eine Summe. Wenn man das ein bisschen streckt auf 24 Monate, dann sind es noch 73 Euro. So, dann haut man sich noch vielleicht den größten Telekom-Vertrag mit dazu, den man kriegen kann, mit allem schön unbegrenzt. Dann kommen ohne Smartphone nochmal 80 Euro monatlich dazu. Aber das war's dann auch schon. Dann hat man für 80 Euro und für 70 Euro, sprich 150 Euro roundabout im Monat, 2 Jahre lang das dickste Handy, was es zurzeit auf dem Markt gibt, mit dem dicksten Vertrag, den man irgendwie kriegen kann. Und 150 Euro im Monat ist was, was sich auch Leute leisten können, die sich diese Geräte jetzt nicht mal eben schnell leisten können. So, damit ist garantiert nicht der Bezieher von Arbeitslosengeld 2 oder vielleicht Arbeitslosengeld 1 gemeint und auch nicht jemand, der in irgendeiner anderen Sozialkasse ist, obwohl auch da, man weiß es nicht, 150 Euro monatlich sind halt nicht so die super Beträge, die einen richtig umhauen, wenn es die einzigen sind. Wenn man den Fernseher dann auch noch hat und das Tablet und den Rechner, wenn man alles darüber finanziert, dann ist das nochmal eine andere Geschichte. Natürlich wird das ein bisschen teuer. Das ist kein 0% Finanzierung, sondern da sind schöne 6% drauf. Das ist auch nochmal eine sehr schöne Rendite für den Anbieter dieser Zahlung hier. Das ist, 6% ist eine schöne Rendite. Das heißt, aus Statusgeilheit nenne ich das mal, werden sich demnächst viele Menschen wahrscheinlich diese Geräte leisten können und auch leisten, die es ja vielleicht besser nicht tun sollten. Aber auch da wieder letztlich, ja, musste halt jeder selbst für sich entscheiden. Ich finde es nur immer schade, wenn irgendwie dieses Gefühl auftaucht, dass man diese Geräte haben muss. Und wie gesagt, ich habe schon mit dem einen oder anderen gesprochen, der auch offen und ehrlich sagt, naja, ist ja alles schön und gut, du mit deinem günstigen Samsung Smartphone und mit dem Wunsch jetzt irgendwie mit einem super günstigen Laptop und Ubuntu und so weiter. Aber ich bin jetzt so lange schon in dieser Apple-Welt drin. Ich habe meine Filme da gekauft. Ich habe meine Serien da gekauft. Ich habe meine Musik da gekauft. Wenn ich da jetzt aussteige, ist das... ja, weiß ich nicht, ist das denn alles weg? Kann ich das runterziehen und irgendwie nochmal retten? Kann sein. Mindestens ist das sehr, 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 sehr viel Aufwand und hey, auch ein Stück weit Statusverlust. So, der Typ, der immer die coolen Apple-Geräte hatte und immer so einen auf erfolgreich, einen erfolgreichen Eindruck gemacht hatte, steigt da plötzlich aus. Da muss man dann schon sehr, sehr gut argumentieren und das sehr selbstbewusst vertreten, warum man das tut und warum sollte man das tun, wenn es doch weiterhin läuft. So, hey, ich habe einen Job, ich gehe arbeiten, mein Job nervt mich, aber ich verdiene da ganz gut und also ich spreche jetzt stellvertretend für jemand anders, weil mein Leben sieht mal ganz anders aus. Und ja, so jemand sagt dann halt, ja gut, dann sind mir, das sind mir dann halt 150 Euro im Monat wert. Ja. Und letztlich, das ist mir heute auch nochmal aufgefallen, muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Die Leute sagen jetzt alle, hui, das sind so teure Geräte. Du meine Güte, schaut euch mal die teuren Geräte an, die da aus, draußen alle auf der Straße stehen und die auch alle sowas von überkandidelt sind. Sprich, wir meckern hier rum, dass ein Smartphone so tolle Fotos macht, viel besser als es sein müsste, und draußen stehen Autos, die viel schneller sind, als sie sein müssten, und die viel bequemer sind und viel größer und schwerer, als sie sein müssten, und 40.000 und 50.000 Euro kosten. Und ja gut, die halten natürlich auch hoffentlich ein bisschen länger als so ein Smartphone, aber 1.600 Euro alle zwei Jahre ist für viele anscheinend jetzt auch nicht die Hürde. Es ist teuer für ein Handy, wenn man so wie ich Mitte 30 ist und kennengelernt hat, dass Handys früher halt ja schon einfach sehr leicht bezahlbar waren, mit einem Vertrag sowieso, 50, 60 D-Mark vielleicht damals, und man hatte ein gutes Handy, fertig, aus die Sache. Das ist heute schon alles ein bisschen schwieriger geworden. Was diese Fotogeschichte angeht, dazu wollte ich einfach nochmal sagen, dass Fotos für mich primär Erinnerungsfotos sind. Also ich mache ein paar Fotos pro Woche. Das mag an manchen Tagen ein bisschen mehr sein. Im Jahr 2017 sind bei mir, das habe ich jetzt letztens nochmal in meinem Ordner nachgeguckt, sind bei mir etwa 500 Fotos entstanden. Ich glaube nochmal vielleicht 100 oder 150 Videos. Das empfinde ich heute schon als sehr, sehr viel. Ich glaube 2018 wird es deutlich weniger sein. Und ja, Fotos und Videos sind halt für mich kein Instrument, um meinen Mitmenschen und meinen Freunden zu sagen, was für ein geniales Leben ich gerade führe. Das, ja, was soll ich da für Fotos machen? Da könnte ich jetzt irgendwie ein Selfie machen, wie ich gerade am Meditieren bin. Passt jetzt auch nicht so toll. Von daher brauche ich die Technik dafür jetzt definitiv nicht. Weil man auch einfach immer die schönsten Fotos macht. Und sich halt nicht gerade fotografiert, wenn es irgendwie gerade richtig scheiße läuft, man sich richtig doof fühlt und Stress mit seiner Partnerin hatte, dann sagt man eben nicht so, Schatz, wir streiten uns ja gerade so heftig, wollen wir mal kurz ein Selfie davon machen. Habe ich jetzt noch nicht so oft erlebt. Also in der Regel macht man ja Selfies, wenn es einem richtig toll geht. Und das sollen dann alle bitte auch sehen. Und dadurch entsteht auch so eine komische, gefälschte Realität. Also unsere Kinder werden irgendwann von uns denken, dass wir im Grunde roundabout 7 Tage die Woche nur Party hatten, weil irgendwie immer alles nur ganz toll war. Und wenn wir sagen so, ja, war früher, war auch anstrengend, so können wir es durch Fotos jedenfalls nicht beweisen. Ja, und für Erinnerungsfotos brauche ich halt diese super mega Qualitäten eben nicht. Wenn ich mir meine Fotos angucke von früher, dann triggern die bei mir auch sehr, sehr viele Erinnerungen. Und ja, klar, so, es gibt Innovationen, das sind echte Innovationen und das sind auch richtige Fortschritte. Die Digitalfotografie mit, ich sehe, was ich fotografiert habe, und zwar kurz nachdem ich es fotografiert habe, das möchte ich schon nicht missen. Also ich habe auch viele Erinnerungsfotos, wo ich einfach die Augen zu habe oder irgendwie komisch aussehe, weil ich einfach nicht gesehen habe, wie ich aussehe. Und der Fotograf, der von mir ein Bild gemacht hat, im Moment halt auch nicht. Für Fotograf im Sinne von Kumpel, der mich dann irgendwie fotografiert hat. Das ist heute alles irgendwie anders, klar. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Aber dafür reicht mir auch ein sehr simples Smartphone, das im Vergleich zu den ersten Digitalkameras sowieso ein Wahnsinnsgerät ist. Also meine erste Digitalkamera, ich war damals auch sehr technikverliebt, die ich irgendwie mit 18 gekauft habe, war ein Riesenklotz. Der war so groß wie ein Backstein und hatte, ich weiß nicht, konnte man 80 oder 100 Fotos drauf speichern, je nachdem, wie man die Qualität runtergedreht hat. Und das war schon eine tolle Sache, jetzt sehen zu können, was man fotografiert. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh drum, dass ich das habe. Aber sehr viel mehr muss es dann auch einfach nicht sein. Und es macht mein Leben halt unterm Strich sehr leicht, wenn ich keine 150 Euro Rate habe für mein Handy. Das Gleiche gilt ja dann auch nochmal fürs Auto, für den Fernseher, für die Waschmaschine, für die Spülmaschine, für die Küche, für das Bett, das man abzahlt und für alle anderen Geräte. Und dann kommt man irgendwie auf Summen, hat zwar super viel Qualität und ganz teure und ganz tolle Marken da rumstehen und kann sich irgendwie in einem ganz tollen Status darstellen, dass man nur das Feinste vom Feinen hat. Eine Kaffeemaschine habe ich vergessen, der Kaffeevollautomat für 1200 Euro muss natürlich auch auf Rate finanziert werden, klar. Und so läppern sich dann irgendwie die Raten dahin und man wundert sich, wo so monatlich das Geld bleibt und muss dann aufpassen, dass man nicht in solche platten Formulierungen verfällt, wie, ja, es wird auch immer alles teurer und mein Geld ist gar nichts mehr wert. Und ja, wenn ich mir das alles selbst so klein rechne, dass ich mir die teuersten Geräte kaufe und sage, es sind nur 70 Euro im Monat und ich spreche halt auch sehr viel mit meinen Freunden und ich will in Kontakt bleiben und sich das alles schön redet, dann hängt man halt irgendwann in dieser Falle drin und das ist alles sehr, sehr teuer und das, ja, man ist dann wirklich gezwungen, sehr viel mehr zu arbeiten, als man es vielleicht möchte. Gut, damit auch abschließend, ich hoffe, es war jetzt keine zu krasse Kritik an diesen neuen Geräten. Jeder kann das, wie gesagt, ja für sich selbst entscheiden, ob er so eine Uhr haben möchte und auf das ganze Thema Datensammelei und dass man immer durchleuchteter wird, darauf werde ich noch einige Male zu sprechen kommen. Das wird in den nächsten Jahren ohnehin noch so stark zunehmen, dass man da immer mal wieder aus aktuellem Anlass dann auch drüber sprechen kann. So, und dann könnten wir auch eigentlich schon zum Ende der heutigen Folge kommen. Aber in guter alter Apple-Manie, sag ich mal, Manier, sage ich an dieser Stelle, hey, Moment, da war doch noch was. There's one more thing. Es war ja gestern der 12. September 2018 und war da nicht noch was? Lass uns kurz überlegen. Ja, das Europaparlament hat die Upload-Filter beschlossen. Für alle, die sich da ganz, ganz intensiv mit auseinandersetzen, ich werde das jetzt ein bisschen laienhaft tun von dem, was ich verstanden habe, wer sich da ganz intensiv mit auseinandersetzen möchte, dem sei die Internetseite netzpolitik.org empfohlen oder auch der Podcast Logbuch Netzpolitik, leicht zu finden unter Logbuch Netzpolitik in eurem Podcatcher. Ja, die beschäftigen sich sehr intensiv mit dem Thema regelmäßig und können da auch nochmal richtig, richtig viele Informationen geben und Hintergründe und sehr schöne Einschätzungen. Ja, was ist dieser Upload-Filter? Im Grunde geht es darum, dass das Material, was so ins Internet hochgeladen wird, urheberrechtlich geprüft werden soll. Ja, soll ja jeder auch zu seinem Recht kommen. Und wenn man ein Buch geschrieben hat oder einen Film gedreht hat oder ein Musikstück aufgenommen hat, dann hat man selber oder eine Firma auch die Rechte daran. So, und dann soll da auch jeder zu seinem Recht kommen. Und ich denke, wer mit sowas dann wiederum Geld verdient, der sollte da auch dann was abgeben von. Oder dafür eine Gebühr zahlen oder wie auch immer. Aber darum geht es bei diesen Upload-Filtern scheinbar gar nicht, sondern es soll pauschal geprüft werden, ob das, was wir so ins Internet hochladen, urheberrechtlich irgendwie relevant ist und schützenswert ist, wo jemandem anderen gehört. Und dann soll direkt untersagt werden, das hochzuladen. Das geht natürlich nicht in der Form, dass man da jetzt sagt, Google und YouTube, setzt doch bitte mal eure drei Praktikanten davor und lasst die doch mal jedes Video schauen, was da hochgeladen wird und die entscheiden das dann. man müsste wahrscheinlich viele, viele Zehntausende Anwälte beschäftigen, was die Arbeitslosenquote unter den Anwälten natürlich wunderbar positiv beeinflussen würde, wenn das so der Fall wäre. Aber nein, natürlich nicht. Das Ganze wird technisch gelöst. Ja, das heißt, es wird in die Richtung gehen, dass es da einen Algorithmus gibt, der sich die Inhalte, die wir alle so in das Internet hochladen, dann wahrscheinlich auch meinen Podcast, den analysieren und prüfen, ob das, was ich hier so erzähle, nicht irgendwie urheberrechtlich geschützt ist. Also Schluss und Ende mit dem Vorlesen von ganzen Kapiteln von Büchern oder vielleicht auch von nur Passagen oder vielleicht von Zitaten, weil ich weiß nicht, ob ein Algorithmus das hinkriegt, ob ich jetzt einen Buchtitel vorlese oder ein kurzes Zitat, was ich hier machen darf, vom Zitaterecht her, oder ob ich eine Äußerung von einem Politiker irgendwie wiedergebe oder vielleicht eine Titelzeile. Ja, dann wird es auch nochmal spannend werden, wie das bei Videos ist. Solche Remixe, die es im Internet ja viele gibt, wo irgendwelche lustigen Schnipsel genommen werden aus Serien oder Filmen, die vielleicht nochmal anders vertont werden. Ich weiß, ich habe YouTube damals, als es aufkam, viele Stunden geguckt, weil lustige alte Karatefilme von irgendwelchen Amateuren total albern nachsynchronisiert wurden. Habe mich herrlich über die Kreativität gefreut und Tränen gelacht, was da Leute mit einem simplen Mikrofon, einem Videoschnittprogramm hinbekommen haben. Das ist schon wirklich kulturell gewesen. Und ich weiß nicht, ob der Karatefilm jetzt deswegen seltener geguckt wurde, gekauft wurde, ob der Urheber der Rechte jetzt irgendwelche Probleme hatte. Wahrscheinlich wurden danach noch häufiger die Dinge gekauft, als wenn es das nie gegeben hätte. Und wie viele Musikstücke werden im Internet oder wurden dann bisher geremixed und kreativ verarbeitet. Und ja, das alles darf dann nicht mehr sein, weil es urheberrechtlich geschützt ist. Vielleicht geht es auch so weit, dass man dann in Videos kein Product Placement mehr machen darf, weil man dann irgendwie geschützte Marken in der Kamera sieht. Und das schon unter das Urheberrecht dann fällt. Wer weiß, wie dieser Algorithmus genau arbeitet, das weiß dann niemand so genau. Und ich habe die Befürchtung, dass es ein erster Schritt ist, zu sagen, es geht hier um Urheberrecht, dass dann ja viele Dinge einfach wegfallen, wie zum Beispiel irgendwelche Sachen bei Facebook, die verbreitet werden, die urheberrechtlich geschützt sind, weil es aus irgendeiner Nachrichtensendung vielleicht stammt. Bei Pinterest werden häufig Bilder benutzt, um da irgendwie einen eigenen Text draufzulegen. Der Großteil der Bilder ist nicht von den Leuten selbst gemacht worden, damit Urheberrecht eines anderen, und damit rutscht das mal voll in den Filter rein. Das heißt, ihr könnt in 8 bis 9 Monaten vielleicht damit rechnen, dass ihr Pinterest mal völlig vergessen könnt. Solche Gameplay-Videos, hui, im Internet, bei YouTube, Let's Play, schwierig, würde ich mal sagen. Und wie die einzelnen Firmen dann vielleicht sagen können, ja, das ist aber doch in Ordnung, wird dann schwierig, stelle ich mir vor, weil ja sehr, sehr, sehr viel Material minütlich und stündlich dann geprüft werden muss. Finde ich sehr schade. Ich habe eher das Gefühl, dass das Internet gerade, was die Kreativität angeht, ein ganz großes Stück kaputt geht dadurch. Ich habe auch kein gutes Gefühl dabei, dass das, was ich so ins Internet hochlade, dann völlig gefiltert und durchleuchtet wird, weil ich dann davon ausgehen kann, dass meine Stimme zum Beispiel als irgendwelche mit irgendwelchen Markern versehen dann auch wiedererkennbar oder gefiltert ist, oder ja, weiß ich, keine Ahnung, was damit passiert. Bisher lade ich die Datei einfach nur bei meinem Podcast-Hoster hoch, die liegt da, ihr ladet die runter und ihr hört euch die an, und ansonsten, denke ich, passiert da nicht ganz so viel mit. Wo die Filter dann genau gesetzt werden, ob das bei den Betreibern ist, bei YouTube und Co., oder ob das irgendwann gesagt wird, nee, das geht direkt an den Internet Service Provider, also bei mir dann 1&1 oder Telekom oder Kabel Deutschland oder wo man auch immer seinen Internetanschluss hat, ob das dann da direkt der Filter sitzt. Das wird sich dann auch nochmal zeigen. Und ob es dann beim Urheberrecht bleibt oder ob man dann irgendwann vielleicht auch sagt, hey, dann lass doch auch gleich mal alles, was nicht legal ist, abblocken. Da kann ja im Grunde auch keiner was sagen. Das sind ja immer Argumentationsketten, wo man als normaler, legaler Bürger fast nichts gegen argumentieren kann. Urheberrecht klingt so wie, ja, da werden einem die Rechte gestohlen. Ja, da hat irgendwie eine arme Künstlerin wie Madonna oder Robbie Williams oder sucht es euch selbst aus, haben im Schweiße ihres Angesichtes da Songs geschrieben, und wenn irgendeiner jetzt daherkommt und den Remix macht, dann und das kostenlos ins Internet stellt, weil er selbst damit auch nichts verdienen will und das nicht monetarisiert, und dann ist das irgendwie trotzdem eine ganz, ganz schlimme Sache. Finde ich alles ein bisschen schwierig. Und vor allem sehr, sehr schade. Ich weiß als Laie nicht genau, kann mir das nicht so richtig ausmalen, kann mir es auch noch nicht richtig vorstellen, wo da die Reise hingeht. Es fühlt sich immer noch ein bisschen irreal an, dass das irgendwie nicht kommen kann, weil ich das Internet halt komplett anders kennengelernt habe. Aber ja, an dem Thema werde ich persönlich auf jeden Fall dranbleiben und mich da weiterhin informieren, wie es da dann weitergeht und welche Folgen das hat. Fühlt sich aber gerade so gar nicht gut an und macht auch nicht mehr Spaß auf das Internet, weil das Internet ist für mich etwas, was von Menschen für Menschen jeden Tag passiert. Und klar, die Dinge, die da im Internet landen, sind zum Teil natürlich illegal, und wenn es strafrechtlich relevant ist, darf das auch entsprechend gerne verfolgt werden und soll es auch. Aber das technisch filtern zu lassen von einem Filter, wo keiner so richtig reinguckt und wo es wahrscheinlich dann Wochen, Monate dauern würde, den Weg zu gehen, zu sagen, doch, das darf aber trotzdem hochgeladen werden, auch nach euren Regeln, und euer Algorithmus hat da einfach mal einen Fehler gemacht. Das wird wahrscheinlich ewig dauern, bis dann sowas doch wieder hochgeladen wird. Und ja, im Zweifel blockt man dann wahrscheinlich auch einfach mal lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig. Und dann werden wir sehen, was wir mit diesem Internet haben, ob das überhaupt noch irgendwie zu gebrauchen ist oder ob das Internet außerhalb von Europa dann weiter funktioniert, so wie wir es kennen, und nur wir Europäer uns das Internet irgendwie kaputt machen. Ich weiß es noch nicht. Da bin ich sehr gespannt auf die weiteren Entwicklungen und die vor allem dann die Umsetzung, aber schön klingt das alles irgendwie gar nicht, und das war's dann auch. Wir werden es sehen. Ich habe bestimmt ein paar Gedanken vergessen an der Stelle, aber das reicht ja auch für 2 Tage, für den 12. September und den 13. September. Ja, ich werde das jetzt hochladen an eine Stelle, wo ihr es finden könnt, wie üblich. Und wenn ihr mir auch gerne kurze Rückmeldungen geben wollt, dann könnt ihr es gerne per Mail tun an marco.minimalist@googlemail.com. Seht ihr auch nochmal in der Beschreibung zu der heutigen Folge. Und ja, das war's dann erstmal von mir von heute, und ich wünsche euch alles Gute und sage bis bald.